Ja, liebe Freunde, wir sind also immer noch beschäftigt mit den Wassern. Nicht nur die heute vom Himmel kommen, das ist die letzte Folge davon, von dem, was da alles geschieht. Aber wir sind also bei den Wassern, die eigentlich die lebendig strömende Astralwelt ist im Grunde. Also das ist die Ursubstanz der Astralwelt, die sich jetzt beginnt, namentlich hier am zweiten Schöpfungstag, aber schon angefangen am ersten Schöpfungstag, die sich jetzt immer mehr zu differenzieren beginnt. Es ist also die strömende Astralwelt. Im Bilde des Wassers eigentlich sehr, sehr gut dargestellt, weil das Seelische eben immer etwas Fließendes, etwas stets Bewegliches, sich ständig Verformendes hat, das nie in starre Formen wirklich einzufangen ist. Also dort, wo das Seelenleben wirklich in eine starre Form geraten würde, dort erstirbt eigentlich das Seelenleben. Wir haben gerade vorher kurz das angesprochen, dort wo der Egoismus sehr stark waltet, geht es aber in die Richtung. Also, ja, man kann sogar sagen, die Entstehung des festen Erdelements, also das, was wir da angreifen, wo wir darauf klopfen können, im Hintergrund steht im Seelischen im Prinzip dieses Element des Egoismus. Also man sieht daher auch, dass dieser Egoismus in gewisser Weise eine Aufgabe hat. Denn das ist ja nicht bloß eine Verirrung der ganzen Schöpfung, dass hier die Erde ein fester Himmelskörper geworden ist und nicht ein flüssiger, fließender geblieben ist, wie es noch der alte Mond war, also die vorige Verkörperung unserer Erde. Da war noch alles fließend, alles in Bewegung. Also es hat schon einen Grund. Es wird damit überhaupt erst der feste Boden ja geschaffen, auf den sich der Mensch stellen kann, auf dem er sich aufrichten kann und dadurch zu seinem ganz individuellen Ich finden kann. Das wäre auf einem rein flüssigen Planeten nicht gegangen. Stellen Sie sich vor, wir werden alle Wassertropfen, kleine Wassertropfen oder kleine Wassergebilde, zähfließende oder weniger zähfließende, die alle auf einem großen Wassertropfen leben. Ja, wie könnte man da unser Ich finden? Wir würden eigentlich zerfließen in das andere, sehr, sehr viel stärker. Wir finden uns jetzt rein körperlich schon in der Auseinandersetzung unser Ich dadurch, dass wir uns aufstellen können auf dem Boden. Also das ist eines der wichtigsten Dinge, dass das Kind am Anfang lernt, einmal sich aufzurichten. Vom ersten Kopferl heben, damit fängt es an. Es geht eigentlich von da oben aus, dass einmal das Kopferl hebt. Ja, die Augen fangen sich an zu bewegen. Auch das ist schon ein erstes sich aufrichten im Grunde, dass die Augen sich erheben, sozusagen das Kopferl fängt an und dann wird gegrabbelt und so weiter. Und bis wir dann endlich einmal schwankend da die ersten Schritte machen, ist das ein weiter mühsamer Weg.
Ist ein Kind nicht der richtige Egoist dann für sich? Also das ist ja.
Ja, ist es, absolut.
Das Kind hat ja ein reiches Seelenleben. Also das scheint mir nicht ganz zusammenzupassen, dass das Seelenleben erstirbt durch den Egoismus. Ich habe nämlich gerade die Erfahrungen gemacht, dass die Menschen, die also eher so Materialisten sind, ihr Seelenleben sehr, sehr pflegen und auch darstellen.
Also ja, aber es ist was sehr Enges. Es ist was sehr Enges. Und weil du sagst, beim Kind, das ist schon richtig, das Kind ist ein sehr starker Egoist, muss es sein, sonst könnte es sich nicht verkörpern. Und genau das passiert nämlich. Weil wenn es den Astralleib zusammenzieht aus der ganzen kosmischen Welt, dann ist es im Grunde eine ungeheure seelische Verarmung, die dabei passiert. Aus einem ganzen reichen seelischen Kosmos ist es ein Hinunterstürzen in was ganz, ganz Enges. Und dieser Schritt ist tatsächlich also am Anfang am allerstärksten. Und ist notwendig, sonst könnte man es gar nicht verkörpern. Ist also jetzt nicht, wenn ich sage Egoismus, müssen wir nicht gleich nur böse und schlecht dazu sagen. Es ist eine notwendige Kraft, damit wir uns überhaupt verkörpern können. Wir könnten in erster Linie mal keinen eigenen Astralleib haben, wenn wir nicht diesen Egoismus, diesen sehr, sehr starken Egoismus entwickeln würden. Und Egoismus heißt nichts anderes als, wir entfalten, ja, man kann es auch so sagen, wir entfalten starke Antipathiekräfte in Wahrheit. Nämlich Antipathiekräfte gegenüber, ich sage einmal, 99% der ganzen Seelenwelt. 1% oder sogar noch viel weniger nehmen wir begierig in uns herein und sagt, das ist nicht bewusst natürlich, aber das passiert dann von dem, sagen wir, das ist unseres, das gehört uns, das ist unser Seelenreich. Und den ganzen Rest stoßen wir vollkommen zurück. Das ist das, was eigentlich der physischen Verkörperung im Astralen vorausgeht. Also das heißt, dass der größte Teil der Seelenwelt zurückgestoßen wird und ein ganz, ganz winziger Teil als unser Astralleib herausgenommen wird. Das ist nichts Böses. Das ist was Notwendiges, damit wir uns überhaupt dem verkörpern können. Und erst aus dem heraus bildet sich dann der eigenständige Ätherleib, weil sonst würde das auch also nur die ganze Ätherwelt erfüllen. Und in letzter Konsequenz dann auch der eigene physische Leib. Das ist dann die letzte Konsequenz. Aber es beginnt also mit diesem ungeheuren Egoismus im Seelischen. Und das ist also beim kleinen Kind dann noch am allerstärksten. Und das hat zunächst noch immer sehr reiche Seelenkräfte. Und das, wenn das Kind heranwächst, also namentlich in den ersten Lebensjahren, wird es dramatisch zusammengestrichen. Es bleibt natürlich immer noch eine ganze Menge über und so, dass dieses Seelenleben des Kindes tatsächlich also in Wahrheit noch viel, viel reicher ist, allerdings nicht so bewusst wie das des Erwachsenen. Und wenn wir schöpferisch sein wollen, müssen wir eigentlich in diese Kräfte eintauchen irgendwo. Uns die wiederholen, also ja, richtig, aber das darf uns eben, wie gesagt, nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Thema also schon eine gewaltige Einschränkung vorangegangen ist. Also dieser Übergang vom Fließenden sozusagen zum Mehrfesten, das schafft auch, könnte man sagen, diese Hülle, könnte man geradezu sagen, die den Astralleib umgibt. Man kann so von einer Art astralen Haut sprechen, die halt uns abgrenzt von der äußeren Seelenwelt im Grunde. Und darum ist die Aura dann, ich meine, ist das sowieso alles sehr schwer, in räumliche Begriffe zu fassen, weil was Seelisches ist eben nichts Räumliches in Wahrheit. Aber es hat doch einen gewissen Wirkungsbereich und die Aura ist im Grunde ja nicht so viel größer als der Mensch. Ich meine, vielleicht doppelt so lang, wie wir groß sind und viermal so breit ungefähr. Das ist so im Schnitt einmal die durchschnittliche Aura, also wo diese Wirkung wahrnehmbar ist. Natürlich ist nicht eine feste Grenze, wo man sagt, wie eine Mauer, da ist aus und es ist eher so ein bisschen wie ein Nebel, der halt immer dünner wird. Aber so, das ist etwa, könnte man sagen, der Ausstrahlungsbereich, der normalerweise wirksam ist. Das kann sich dann unter Umständen in einzelnen Situationen sehr stark ausdehnen. Das ist auch nichts wie bei einem physischen Gegenstand festgegebenes, sondern das dehnt sich aus, zieht sich zusammen, je nachdem, also je nach Gemütsstimmung, nach allen möglichen. Also wenn man in einer sehr depressiven Gemütsstimmung ist und so ganz in sich selbst vergraben ist, kann die Aura ziemlich zusammenschrumpfen noch. Sie kann sich aber auch sehr ausdehnen. Also wenn wir uns mehr liebevoll verschenken, den Menschen etwas geben können, kann sich die Aura sehr stark ausweiten. Und interessant ist dann natürlich zweifellos auch zu beobachten, so wenn größere Menschengruppen zusammen sind, also weil sich die Auren dann auch beginnen zu durchdringen und eine Art gemeinsame größere Aura unter Umständen zu bilden beginnen. Im Positiven oder im Negativen. Also das kann dann den Seelenraum schaffen, in den sehr wohl höhere geistige Wesenheiten hereinwirken können. Es können aber natürlich auch so sein, dass Widersacher leichter hineinwirken können. Das ist dann bei diesen typischen Massenphänomenen der Fall. Also, weiß ich nicht, Fußballplatz oder die Rowdy-Geschichten oder diese Dinge, wo dann also diese negativen Seeleneigenschaften vervielfältigt werden. Also nicht nur addiert, sondern multipliziert eigentlich werden. Und
oder diese Menschen suchen das auch.
Ja, ja, natürlich suchen sie es, ja, ja, sicher.
Ausweitung empfinden wahrscheinlich.
Sie empfinden es, ja, natürlich, natürlich. Es ist eine Ausweitung. Der Punkt ist nur, dass das eigene Ich dabei dann mehr oder minder weggeschickt wird, einstweilen einmal im Wesentlichen. Und im positiven Sinne würde das Ich aber ganz wach dabei bleiben und das sollte sein und sich dann verbinden mit dem großen Ich, mit dem Christus-Ich und durchdringen und erfüllen mit dem Christus-Ich. Aber das ist also sehr unterschiedlich. Etwas Interessantes ist, was Rudolf Steiner sagt, auf dem Astralplan, also das heißt in der Astralwelt, früher in Anwendung an diese indische Ausdrucksweise eh übersetzt, aber wie es die Theosophen hatten, hat man von den Planen gesprochen, der physische Plan, der Astralplan. Interessanterweise gibt es keinen Ätherplan in dem Sinne, also die physisch-ätherische Welt wird da mehr oder minder als eines genommen, was bis zu einem gewissen Grad auch gerechtfertigt ist. Es ist sicher das Ätherische noch zu unterscheiden vom Physischen, aber es gehört eigentlich dem unteren Weltbereich an. Und insgesamt ist es auch sehr typisch, dass es dann siebengliedrig ist. Nicht? Weil die vier Elemente, also Erdelement, Wasserelement, Luftelement, Wärme, Element, Wärme, Äther, da geht es eh schon über, und dann geht es eben weiter Lichtäther, Klangäther, Lebensäther, dann haben wir insgesamt 7 Stufen. Weil alle diese Welten oder Plane gliedern sich eigentlich wieder in 7 Prinzipien oder 7 Stufen. Wenn man das Leben dieser verschiedenen Welten erforschen will, dann ist immer die 7-Zahl eine gutes Gliederungsschema. Also die 7-Zahl hat einerseits mit der Zeit zu tun, mit der zeitlichen, lebendigen Entwicklung zu tun. Also da ist immer die 7-Zahl des Führenden. Die 3-Zahl ist fürs eigentlich Seelische, also die Gliederung zum Beispiel denken, fühlen, wollen und so weiter. Das ist was unmittelbar mit dem Seelischen zu tun hat. Und dann das Ich ist das eine. Also wir hätten das Ich, als da ist die 1, die 3 fürs Seelische, die 7 fürs Lebendige, fürs in der Zeit Fließende, und was dann ins räumlich Physische geht, ist es die 12-Zahl. Das wird daher dann auch regiert, zum Beispiel durch den Tierkreis oder so. Das bestimmt dann sehr stark auch die äußere physische Gestalt. Ist ja auch bei Menschen so, also das können wir ja zuordnen, sogar die Tierkreiszeichen der menschlichen Gestalt, vom Widder da oben bis zu den Fischen unten, die Füße. Also da ist die Zwölfgliederung etwas, was einem, sage ich mal, die Augen öffnet. Auch da ist es so, jetzt könnte man sagen, naja, wie ist das? Ist die jetzt aus 7 Stückeln zusammengesetzt, die Lebenswelt oder wie ist das? Nein, es ist so, sie hat eine siebengliedrige Natur, aber die erkenne ich, wenn ich sozusagen selber mit der Brille oder mit dem seelischen Instrument der Siebenheit dem entgegenkomme. Also ich muss selber diese Siebengliedrigkeit entgegenbringen der Sache, dann erkenne ich, was in der Welt siebengliedrig ist, sagen wir es einmal so. Aber wenn ich selber nicht in mir die Siebengliedrigkeit erlebe, dann kann ich sie in der Welt auch nicht erkennen, dann bin ich blind dafür. Also, So ist es bei allen Dingen, also bei der Wahrnehmung überhaupt, das ist schon bei der sinnlichen Wahrnehmung so. Wenn wir seelisch nichts entgegenbringen, nehmen wir gar nichts wahr. Es muss immer eine seelische Aktivität entgegenkommen dem, was von außen kommt. Und zwar eine sehr spezifische seelische Aktivität. Eben, wenn ich äußerlich Farben wahrnehmen will, dann muss ich in mir den Lichtäther rege machen, zum Beispiel, und dahinter auch die astralen Kräfte, also das Seelenlicht, das in meinem Astralleib drinnen ist. Wir werden das uns noch heute genauer, wird sich, denke ich, heute ausgehen, schauen, wie sich das noch genauer gliedert, auch diese Seelenwelt. Das Leben der Seelenwelt, wenn man so will. Also wenn ich in mir nicht dieses Seelenlicht regsam machen kann, dann nehme ich auch das äußere Licht oder die Wirkung des äußeren Lichts in Form der Farben nicht wahr. Das ist das, was hinter der seelischen Blindheit steht, von der wir vorhin gesprochen haben. Wir haben vorher ein bisschen darüber gesprochen, in Anknüpfung also auch an diese Farbmeditationen, von denen das letzte Mal die Rede war. Und da haben wir auch darüber gesprochen, eben kurz vorher, dass eben nicht alle Menschen die Welt gleich sehen. Manche können sie reicher wahrnehmen, weil sie selber ein reicheres, entwickelteres Seelenleben haben. Andere sehen sie nur in sehr kargen Formen, weil sie innerlich halt nur einen sehr abstrakten Gedanken dem entgegenbringen und mehr sehen sie dann auch nicht. Das heißt also, um das zeitlich sich Entwickelnde zu erkennen, muss ich in mir dieses Prinzip der Siebengliedrigkeit, die Sieben in mir lebendig machen, dann bekomme ich einen Blick für die Dinge, die sich lebendig entwickeln. Die entwickeln sich alle also in über sieben Schritte sozusagen, könnte man sagen. Und wenn ich das nicht entgegenbringe der Welt, dann sehe ich es auch einfach draußen nicht. Hat aber nichts damit zu tun, dass wir jetzt einfach unsere Siebengliedrigkeit hineinlegen einfach in die Welt. Sondern wir müssen nur unsere Siebengliedrigkeit, unsere Innere der Äußeren entgegenbringen. Dann können wir sie wahrnehmen. Das war so ein bisschen der Fehler des deutschen Philosophen Kant. Der Kant spricht dann letztlich davon, wir können die Welt eigentlich gar nicht erkennen, wie sie wirklich ist, weil wir immer etwas hineinlegen. Und das kommt ganz aus uns, wie sie wirklich ist, können wir gar nicht wissen. Und das, weil er eben nicht weiß, dass in Wahrheit und unsere Innenwelt und die Außenwelt aus einer gemeinsamen Quelle stammen und daher dieselben, in Wahrheit dieselben inneren Strukturen auch aufweisen. Also die Seelenwelt zum Beispiel hat dieselben inneren Strukturen wie unser Astralleib. Das heißt, was wir da entgegenbringen der äußeren Seelenwelt, stößt auf nichts Wesensfremdes, sondern es ist in seinen Gesetzmäßigkeiten, in seinem inneren Bau genau dasselbe. Nur wenn ich in mir die Kräfte nicht rege mache, dann finde ich die entsprechenden Kräfte auch draußen nicht, obwohl sie da sind. Aber ich kann sie nicht wahrnehmen. Also in Wahrheit ist diese Übereinstimmung da, eben weil die Innenwelt und die Außenwelt, sowohl eigentlich die physische als aber auch die seelische, eben, weil die zusammenstimmen, weil sie aus einer Quelle stammen letztlich. Und weil auch unsere Seelensubstanz, wenn man so will, aus der unser Astralleib gewoben ist, aus der großen Astralwelt genommen ist und all ihre Gesetzmäßigkeiten in sich trägt, halt vielleicht in ein bisschen verzerrter Form, weil einiges halt sehr, sehr, sehr viel stärker da ist als anderes. Das ist ja genau dieser Prozess, den man mit Egoismus jetzt bezeichnen könnte, der uns zur Verkörperung führt, dass wir ein gewisses sehr stark hereinnehmen in unseren Astralleib und anderes sehr stark zurückstoßen. Im Prinzip ist es immer auch der ganze Kosmos drinnen in unserem Astralleib, aber nur sehr einseitig verzerrt halt. Bei den Tieren ist es dann noch stärker einseitig verzerrt, also da ist es extrem dann. Und unsere geistige Arbeit, die wir an uns selber zunächst einmal leisten, ist die, dass wir aber dieses Astralische in uns dann immer ausgewogener machen, sodass es ein nicht mehr so stark verzerrtes Bild des großen Kosmos ist, des großen seelischen Kosmos ist. Ja, aber interessant ist jetzt Folgendes, was Steiner sagt. Steiner sagt, auf dem Astralplan, also in der Seelenwelt, hat der chemische Äther, also der Klangäther, sein wahres Leben. Dort entfaltet er sein wahres Leben. Also das ist jetzt ein bisschen ein kompliziertes Thema. Wir haben die verschiedenen Ätherarten bzw. Elemente, die wir vorher genannt haben. Also festes Element, das Erdelement, flüssiges Wasser, Luftelement, Wärmeelement, Wärmeäther, Lichtäther, Klangäther, Lebensäther. Diese sieben Stufen. Diese sieben physisch-ätherischen Prinzipien, wenn man so will, haben ihr Leben auf sehr unterschiedlichen, in sehr unterschiedlichen Welten. Der Einzige, der sein unmittelbares Leben hier auf Erden im Physischen hat, ist nämlich der höchste aller Äther, der Lebensäther. Der steckt da drinnen, in den Pflanzen, in uns natürlich auch, aber in dem schon ein bisschen weniger, ist schon ein bisschen angeknappert durch die trockene Luft, aber ich weiß nicht, ob man davon bringen. Aber da wirkt der Lebensäther gestaltend. Der Lebensäther wirkt gestaltend bis ins feste Erdelement hinein. Also da hat er hier wirklich in der physischen Welt hat der Lebensäther entfaltet er sein wahres Leben. Der Klangäther oder chemischer Äther entfaltet sein Leben eine Stufe höher. Nicht in der physisch-ätherischen Welt, sondern eigentlich erst in der Seelenwelt, in der Astralwelt. Also eine sehr komplizierte Sache. Der Klangäther lebt in der Seelenwelt. Während der Lebensäther, das Wort, man könnte auch sagen der Wortäther, also die allerhöchste Ätherform, die erst hier auf Erden entstanden ist, zugleich nämlich mit dem festen Erdelement, bis in das es hineinwirken kann. Und hinter dem steht letztlich der Christus irgendwo als die treibende Kraft. Also der kann alles bis ins Feste hinein gestalten, durchdringen. Der Klangäther reicht nicht so weit eigentlich hinunter, sondern der reicht in Wahrheit nur so weit herunter, dass er sein Leben entfaltet in der Seelenwelt. Das heißt, die Seelenwelt wird lebendig umgestaltet, sehr stark durch das, was der Klangäther in ihr macht. Also so wie wir hier die Pflanzenformen wuchern sehen, die Tiere lebendig sich entfalten sehen, wenn wir jetzt also rein das Lebensprinzip dabei betrachten, so entfaltet der Klangäther sein Leben in der Seelenwelt. Und die Frage ist nämlich, was steckt hinter dem Klangäther in Wahrheit dahinter? Der Klangäther ist entstanden auf der vorigen Verkörperung unserer Erde, auf dem alten Mond. Der alte Mond wird genannt von Rudolf Steiner sehr oft auch der Planet der Weisheit. Und zwar warum? Weil erst auf diesem alten Mond eine weisheitsvolle Naturordnung entstanden ist. Also wenn man will, so etwas wie Naturgesetze. Also dass das nicht alles chaotisch durcheinander flutet, sondern geordnete Strukturen bildet und so weiter. Das war erst auf dem alten Mond der Fall. In diesem flüssigen Mondenplaneten, in diesem teilweise sehr zähflüssigen Mondenplaneten, der es damals war. Da entstand also die Weisheit. Diese Klangätherkräfte beispielsweise sind es auch, die im Wesentlichen hinter unserem Denken stecken. Also wenn wir etwa naturwissenschaftlich jetzt die Natur betrachten und jetzt einen Ausschnitt dieser Welt als Naturgesetz begreifen, das begreifen wir das meiste noch nicht dabei, aber Zipfel davon erfassen wir immerhin und das formulieren wir jetzt in Gedanken, dann arbeiten wir mit denselben Klangätherkräften, die in der Natur draußen hinter diesen Naturgesetzen auch stehen. Also alles, was Naturgesetze im weitesten Sinne ist, da steckt der Klangäther dahinter. Der ist dieses ordnende Prinzip in der Natur. Und der steckt natürlich letztlich auch hinter dem, was wir dann als Sphärenharmonie bezeichnen. Also ein Teil ein wesentlicher Teil sogar dieser Naturordnung, die entsteht, ist ja, dass also die kosmischen Verhältnisse so geordnet werden, dass da ein harmonischer Zusammenklang entsteht.
Eine Vaterkraft, kann man so sagen.
Ja. Es ist eigentlich mit dieser alten, also wenn man es mit der Trinität vergleicht, ist es so, die Vaterkraft hängt am ursprünglichsten zusammen mit dem alten Saturn, mit diesem reinen Wärmeplaneten, der aber noch unheimlich chaotisch ist, in Wahrheit, aber ungeheure Kraft ist und eigentlich die tragende Substanz für alle weitere Entwicklung liefert. Das ist eigentlich diese Vaterkraft, die überall jetzt drinnen ist, die immer mitgeht. Die ist das eigentlich Tragende, das trägt die ganze Schöpfung. Aber es ist nicht das, was die Natur weisheitsvoll ordnet. Das ist nicht einmal primär da der Christus, sondern das ist, weil der wirkt dann sehr stark auf der alten Sonnenwelt. Und was auf der alten Mondenwelt wirkt und was diese Weisheit in die Natur hineinbringt, ist nämlich das, was als Heiliger Geist bezeichnet wird. Der Heilige Geist, der eben sehr stark auch mit dieser Astralwelt zu tun hat. Und diese Weisheit wird eben in dieser Astralwelt entfaltet und indem sich diese Weisheit in der Astralwelt entfaltet, könnte man sagen, dadurch entsteht in Wahrheit dieser Klangäther. Als, wie soll ich sagen, als Werk dieses Ganzen, als Produkt dieser ganzen Tätigkeit, dass jetzt diese Kräfte, die Mondenwelt beherrschen, unter Führung aber des Heiligen Geistes, indem die diese Seelenwelt jetzt in eine harmonische Ordnung bringen, das heißt etwas zustande bringen, was wir in unserem Seelenleben nicht immer haben, aber doch anstreben sollten, es zu erreichen. Das wurde aber erstmals dort auf diesem alten Mond im großen kosmischen Stil erreicht und als Folge dadurch entstand, wie eine Art äußere Schöpfung, könnte man sagen, der Klangäther. Der Klangäther, weil das Ätherische ist etwas, was ja aus der Seelenwelt heraus gebildet wird. Das Niedere wird immer aus dem Höheren gebildet. Also es wird vorgebaut, vorgebildet in der Seelenwelt und tritt dann zwar noch nicht ganz in die äußere Erscheinung, aber zumindest in die ätherische Erscheinung als Klangäther. In die äußere Erscheinung ist die Abspiegelung das flüssige Element, das Wasserelement. Auch das entsteht auf dem alten Mond etwa gleichzeitig mit der Bildung des Klangäthers. Aber für beide, für das Wasserelement wie für den Klangäther, ist die Wurzel zu suchen in dieser, naja, man kann sagen, Sphärenharmonie, die in der Seelenwelt entsteht. Also diese Sphärenharmonie ist ursprünglich etwas, was in der Seelenwelt sich abspielt. Und wenn wir heute es dann auch äußerlich an den Planeten ablesen können, ist das nur ein äußeres Abbild davon. Aber es ist ein Abbild in Wahrheit dieser seelischen Harmonie, die der ganzen Seelenwelt zugrunde liegt. Und die wurde also vorgebildet auf dem alten Mond. Da lebt also jetzt diese, letztlich diese Weisheit drinnen, die tritt natürlich so in voller Kraft erst am Ende dieser alten Mondenentwicklung hervor. Sie ist, man könnte sagen, die Frucht dieser Mondenentwicklung. Also vollkommen ist sie eigentlich so während der meisten Zeit dieser alten Mondenentwicklung nicht. Es geht nur am Anfang sehr, sehr chaotisch zu und erst so gegen Ende zu konsolidiert sich das nach und nach. Und erst als das Ganze dann durch das Prahleier durchgegangen ist, durch diesen rein geistigen Zustand und wieder herauskommt, jetzt als Erdenverkörperung, da ist jetzt die ausgereifte Weisheit drinnen, die wir in der Natur finden, in allem im Grunde. Und wovon das, was wir momentan erkennen, naturwissenschaftlich als Naturgesetze, wirklich nur ein Splitter ist. Also da gibt es noch viel, viel mehr zu entdecken. Aber diese Weisheit wurde also auf dem alten Mond hineingelegt. Und diese Weisheit, die in den Naturgesetzen auch wirkt, das ist keine Schöpfung der Elohim, also der Schöpfergötter unserer Erde. Das heißt, wenn wir jetzt aufsuchen, die Naturgesetze in der Welt draußen, muss uns klar sein, dass das etwas ist, was im Prinzip die Elohim übernommen haben. Übernommen haben allerdings so, dass sie es natürlich in gewisser Weise weiterentwickelt haben, aber es ist keine ursprüngliche Schöpfung der Elohim. Also weil oft in so, weiß ich nicht, religiösen Gesprächen oder so, die Dinge nicht bis auf den Grund durchschaut werden. Wenn man sagt, einfach die Schöpfergötter, die haben also die Naturgesetze gemacht und erschaffen und die Welt danach geordnet. In Wahrheit ist es aber viel komplizierter. Also das heißt, da sind andere, könnte man sagen, Göttergenerationen vorangegangen, die Geister der Weisheit, wie sie sinnvollerweise heißen, die auf dem alten Mond das geschaffen haben, und diese Weisheit nehmen die Elohim jetzt mit herüber. Das ist also etwas, was sie vorfinden. Und sie sorgen nur dafür, dass das jetzt hier hineintreten kann in die Erdenwelt und möglichst hier bis in die äußere Erscheinung hinein wirksam wird. Wie es das am alten Mond im Grunde niemals war, weil als diese Weisheit in der Seelenwelt mehr oder minder fertig war, war die äußere Erscheinung dieser Welt praktisch schon verschwunden. Weil jeder dieser planetarischen Verkörperung geht ja so, dass es aus dem Geistigen kommt, dann geht es ins Seelische, ins Ätherische, bis ins Dicht-Physische hinein, und dann beginnt sich's ab der Mitte der Entwicklung wieder langsam zu vergeistigen, also wieder ins Ätherische, Astralische, schließlich ganz ins Geistige hinein. Dann geht's da durch und dann kommt's wieder heraus. Das heißt, wirklich physisch bis ins Äußere hinein ist im Grunde nur die mittlere Phase und da ein kleiner Ausschnitt davon. Gilt auch für unsere Erdenentwicklung. Also der Zeitraum auch, könnte man sagen, wo die Erde als äußere, sinnlich, physische Erscheinung da ist, ist ein verhältnismäßig kurzer Moment. Und vorher war ein langer Weg, was aus dem Geistigen über das Seelische heruntergekommen ist. Und es wird sich anschließen an das rein physische Dasein der Erde, ein Zustand, wo sie ins Ätherische, Astralische, schließlich ins Geistige übergeht. Und das ist im Prinzip ein viel längerer Zeitraum als dieser äußere. Und ist aber alles noch unsere Erdenentwicklung im engeren Sinn. Also das heißt, wenn diese Weisheit des alten Mondes erst ganz am Ende der Entwicklung ausgereift war, da war schon lange keine äußere physische Erscheinung mehr vorhanden. Und was aber jetzt die Elohim machen können, ist eben Folgendes, dass sie diese Weisheit, die aus der alten Mondenwelt herüberkommt, jetzt bis ins Physische hereinbringen können. Jetzt finden wir sie überall im physischen Dasein drinnen. Am Mond, am alten, konnte das noch nicht sein, weil da war die Weisheit einfach noch nicht so ausgereift zu dem Zeitpunkt, als der alte Mond physisch war. Aber jetzt ist sie fertig geschaffen gewesen, mehr oder minder am Ende der Mondenentwicklung. Jetzt kann man es überall einprägen. Diese Aufgabe haben sehr wesentlich die Elohim übernommen. als Geister der Form, bis in alle Naturformen hinein, diese Weisheit hineinzutragen. Das heißt also, wenn wir diese Seelenwelt jetzt betrachten, dann wissen wir einerseits von ihr bereits, also sie besteht stofflich, substanziell, stofflich jetzt im übertragenen Sinne, aus denselben Kräften, die hinter unseren Sinnesqualitäten stecken, die hinter unseren Emotionen, hinter unseren Gefühlen stehen. Sie besteht aus dem, was hinter unseren Gedanken steht. Das hängt nämlich zusammen mit dem, was also jetzt der Klangäther an Weisheitsformen da entfaltet. Oder die Kräfte, aus denen der Klangäther entstanden ist, wenn wir es besser noch so ausdrücken wollen. Also diese Harmonie, diese Seelenharmonie. Also eigentlich das, was wir im Gedankenleben haben, ist ein kleines Abbild dessen, was diese große Sphärenharmonie ist. Wird uns nur nicht bewusst. Ich meine, es ist oft nur ein Ausschnitt davon, natürlich ein kleiner Ausschnitt davon, aber wo wir überhaupt irgendeinen vernünftigen Gedanken fassen können, ist es eigentlich ein Ausschnitt aus dieser großen kosmischen Harmonie, die in der Seelenwelt in aller Vollkommenheit vorhanden ist, die in unserem Astralleib durch den Einfluss der Widersacherkräfte teilweise stark gestört ist, die auch nicht vollkommen natürlich sich ausdrückt bis in die physische Erscheinung hinein, weil da ist es eben so, die Elohim haben zwar das Werk begonnen, immer mehr und mehr von diesen weisheitsvollen Gesetzmäßigkeiten, die in der Seelenwelt sind, hereinzutragen in die physische Welt und sie dadurch eben noch Naturgesetzen und so weiter zu ordnen. Aber es ist bei weitem noch nicht alles aus dieser Seelenwelt bis ins Physische heruntergetragen. Irgendwann haben die Elohim die Schöpfung aus der Hand gegeben, könnte man sagen. Und es ist also nicht alles das, was an Seelenharmonie, an astraler Sphärenharmonie vorhanden ist, bis ins Physische ausgeprägt. Da besteht eine gewisse Aufgabe des Menschen, da noch mehr herunterzuholen, mit Hilfe der Elohim, durchaus. Aber sie tun es nicht ohne uns. Es muss also jetzt durch unser Ich alles durch. Vorher kam es alles aus dem großen Tor dieses, naja, man könnte sagen, dieses siebenfältigen Ich der Elohim, also wo sie gemeinsam gewirkt haben, woraus dann dieses Jahwe-Ich wurde. Und in dem Moment, wo aber die Elohim ihr Ich-Prinzip hingeopfert haben, das haben wir auch schon öfters hingewiesen, dass sie das ja hingeopfert haben, in dem Moment haben sie im Grunde auch aufgehört, etwas von diesen kosmisch-harmonischen Kräften hier herunterzubringen in die physische Welt. Und sie sagen, jetzt unter Anführungszeichen, wenn man es halt in Menschensprache übersetzt, jetzt seid ihr Menschen da, ihr habt alle dieses kleine Tor, das kleine Ich, das aber auch ein Tor ist, durch das dieselben Kräfte, die wir durch dieses große Tor hereingebracht haben, die könnt ihr durch das gemeinsam, jeder für sich und alle miteinander durch dieses kleine Tor hereinbringen und ihr sollt weiter schaffen an dieser Schöpfung, weitere Kräfte noch herunterbringen. Das ist unsere Aufgabe. Diese Astralwelt, diese Seelenwelt ist in ihrer reinen Gestalt nicht leicht zu beobachten. Warum nicht? Naja, wir haben unseren eigenen Astralleib, der uns, wenn wir das räumliche Bild gebrauchen wollen, das Bild mit der Aura, die uns also wie so eine große Hülle so eiförmig umgibt. Das ist unser Astralleib im Grunde. Also der Astralleib ist größer als unser physischer Leib, ist eben etwa doppelt so hoch, viermal so breit wie unser physischer Körper, ungefähr, mit all den Schwankungen, die das durchmachen kann. Und wenn wir hinausschauen wollen in die objektive Seelenwelt, das heißt in die draußen liegende Seelenwelt, so geht unser geistiger Blick, also wenn nämlich unser Ich dort hinausschauen will, verfängt sich eigentlich zuallererst in unserer eigenen astralen Hülle, das heißt in unserem Astralleib. Und was wir zuerst sehen, ist im Grunde nur unser eigener Astralleib. Und da der noch aus einem ziemlich, wenn man so will, dichten Seelenstoff, aus einem ziemlich undurchsichtigen Seelenstoff gewoben ist, sehen wir von der wirklichen äußeren Seelenwelt zunächst gar nichts. Sondern wir blicken einfach in unseren Astralleib hinein. Das ist auch das Problem, also dass, wenn Menschen zu einem niederen Hellsehen erwachen, dass sie in der Regel zunächst nichts anderes sehen, als das, was in ihrem eigenen Astralleib abspielt. Und das ist schon gut, wenn man sich das einmal anschaut, wie es da ausschaut, da kommt man schon auf einiges drauf dann, aber ist nicht immer ein erfreulicher Anblick. Nur, man darf es nicht verwechseln und es schon für die seelische Außenwelt halten. Sondern man muss also sich bewusst sein, dass es unser eigener Astralleib ist, unsere eigene Astralhülle, durch die uns unser Seherblick sozusagen zurückgeworfen wird und wir sehen nichts anderes als eine Spiegelung dieses Astralleibes. Daher auch immer diese Umdrehung, also dieser Spiegeleffekt. Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, dass man in der Astralwelt alles gespiegelt erlebt. Also das alles umgekehrt erlebt. Das fängt schon an, also wenn man seelisches Rot, wenn man Rot erblickt, so steht eigentlich in Wahrheit die Gegenfarbe dahinter. Also eigentlich was Grünliches steckt dahinter. Wenn man Licht erlebt, steckt eigentlich Finsternis dahinter und so weiter. Also so die hellstrahlenden Gestalten sind in Wahrheit finstere Gestalten. Auch interessant. Also man kann sich das sehr, sehr, sehr täuschen. Ja, hat was für sich, ja, hat was für sich. Das heißt also überhaupt, so wie wir jetzt Farben, Töne, Klänge, alles Mögliche wahrnehmen in diesem rein seelischen Erleben, ist das also zunächst etwas, was nur in unserem Astralleib lebt. Und vor allem nämlich später, wenn man dann wirklich den objektiven Blick bekommt für die wirkliche äußere Seelenwelt, sieht man, dass dort die Qualitäten nämlich noch einen ganz, ganz anderen Charakter haben als in unserem sehr stark verdichteten Astralleib. Und das ist also bei jeder Geistesschulung zu beachten, ganz wichtig. Also Rudolf Steiner weist auf das sehr nachdrücklich hin. Und er sagt, die geistige Welt, also die geistige Welt jetzt im weitesten Sinn, also als erstes eben, wenn wir ins Erleben der Seelenwelt kommen, die geistige Welt ist vorerst vollständig farblos, lichtlos, tonlos und so weiter, nämlich die wirkliche. Alles, was wir an Farben etwa sehen, ist nichts Geistiges, sondern sie kommen aus unserem eigenen Innern. Und zwar geben sie solche Eigenschaften an, die wir noch nicht haben, die wir noch erringen müssen. Also auch das, also wenn man, ja, lesen wir es gleich weiter, er sagt sie selber. Wenn wir zum Beispiel eine rote Farbe sehen, so bedeutet das, dass wir Liebe noch nicht in uns haben. Rot heißt ja oft die Farbe der Liebe oder so. Und wenn man sich glaubt, ich sehe jetzt alles in Rot, also dann muss ja überschäumende Liebe vorhanden sein, dann ist nur ein Zeichen dafür, dass sie ganz stark mangelt. Uns nämlich, wenn wir das in unserem Astralleib erleben. sodass wir Liebe noch nicht haben, dass wir sie in uns entwickeln müssen. Sehen wir violett, so will das sagen, dass wir hingebende Frömmigkeit uns aneignen müssen. Violett erzeugt so eine mehr fromme, andächtige Stimmung. Aber wenn wir das sehr stark erleben, im Blick auf unsere eigene Aura, dann ist das nur ein Zeichen, das fehlt uns gerade sehr stark. Und jetzt wird es noch schlimmer, also bei den Farben geht es ja noch, aber wenn wir lautmäßige Töne hören, also wenn man anfängt, Geräusche zu hören aus dem Seelischen, das ist eh schon immer sehr, sehr, sehr bedenklich. Also wenn es dann gar Stimmen sind, die man hört, dann ist der Weg zur Klapsmühle nicht mehr so weit. Also wenn wir lautmäßige Töne hören, so ist das nichts Geistiges, sondern etwas, was aus uns selbst stammt. Hat jemand auf eine bestimmte Speise eine Essgier, fängt jemand zum Beispiel an, vegetarisch zu essen, hat er aber leiblich innerlich noch das Verlangen nach Fleisch, auch wenn er sich dessen nicht bewusst wird, so tönt diese Gier in Tönen, in gleisnerischen Tönen heraus. Alle diese Töne und Laute sind nur okkultes Rabengekrächze. Also gerade das ist nämlich, was an Tönen dann erklingt, also wenn man akustische Erlebnisse hat, dann hängt es meistens sehr stark mit Störungen im unteren Bereich zusammen. Also Farb-Licht-Erlebnisse hängen eher mit dem oberen Menschen zusammen, durchaus organisch auch. Und also etwa, man kommt jetzt wirklich in dieses seelische Erleben hinein, hat wirklich also die Sinneswelt ausgeschaltet, geht vielleicht durch einen Moment der Dunkelheit durch und jetzt erlebt man irgendwas, erlebt vor sich, also zwei leuchtende Kugeln, die im Nichts irgendwo schweben, die Licht ausstrahlend sind oder was, dann sieht man im Grunde nichts, die verschiedene Farben ausstrahlen, dann ist das nichts anderes als die Sehkraft unserer Augen. Das, was wir seelisch nämlich in den Augen entgegenschicken, diese Kräfte, die sehen wir dann. Also es erscheint als ganz was anderes. Und eben alles, was man an Tönen erlebt, hat mehr mit also niederen organischen Tätigkeiten zu tun. Also Lichterscheinungen mehr mit den höheren, mit der Sinnästhetigkeit namentlich. Töne mit den niederen Sachen und Geruchswahrnehmungen dann überhaupt meistens mit sehr niederen Tätigkeiten. Ja, niederen Tätigkeiten, die aber auch in letzter Konsequenz steckt schon was sehr Hohes auch dahinter. Nur nämlich zum Beispiel, wenn nehmen also alles, was mit der Sexualität, mit den Reproduktionskräften zu tun hat, so ist, stecken geistig eigentlich die allerhöchsten Kräfte dahinter. Weil nur dadurch ist überhaupt möglich, dass also der Mensch sich reproduzieren kann. Das ist ja mit so Kleinigkeiten nicht zu machen. Da müssen also wirklich zu diesem höchsten Werk müssen wirklich die höchsten geistigen Kräfte zustande kommen. Aber eben gerade, weil sie letztlich für die Verkörperung des Menschen sorgen sollen und sorgen müssen, müssen auch ganz starke Egoismuskräfte damit verbunden sein. Also es ist einerseits was geistig Hohes, das aber andererseits diese ganz stark zusammenziehenden Egoismuskräfte braucht, um eben überhaupt das bis in ein leibliches Gefäß hineinzubringen, um es wirklich bis auf die Erde hinunterzubringen, sonst wird es im ganzen Kosmos ausbreiten. Das ist beim Tod der Fall, dann ist die Tendenz da hinauszugehen. Also dass sozusagen im Tod überwiegen dann die Altruismuskräfte, weil da verströmen wir uns an den ganzen Kosmos. Aber bei der Geburt oder wenn es schon zur Zeugung kommt, da beginnt es ja schon, oder schon vorher eigentlich vorbereitet, in der Seelenwelt beginnt es. Das ist ein Zusammenziehungsprozess, also ein Egoismusprozess. Und der kann aber natürlich sehr leicht auf die falschen Bahnen geraten. Also das ist immer sehr heikler Punkt. Darum ist ja auch alles das, was mit Sexualität, mit der Reproduktion zu tun hat, einerseits mit dem Höchsten verbunden, andererseits kann es also ganz ins Negative abstürzen. Und zum Beispiel alles das, was schwarze Magie bedeutet, schwarzmagische Kräfte rege macht, hängt sehr stark auch zusammen mit dem Einfluss auf die Sexualität. Also darum gibt es so oft dann auch dabei irgendwelche Rituale, die in diese Richtung gehen. Das ist nicht zufällig so. Weil dann diese sehr starken Egoismuskräfte einfach angezapft werden, die damit notwendig verbunden sind. Also in diesem Sinne jetzt von niederen Kräften gesprochen. Also man sieht, es ist im Grunde unheimlich kompliziert, die Geschichte, und Höchstes und Tiefstes liegt also messerscharf beisammen. Und eben, was nur ein bisschen höher ist, also diese Verdauungskräfte oder so, die erscheinen dann eben sehr stark als dieses okkulte Rabengekrächze, wie es also Steiner nennt. Na, no, fällt mir der Faust wieder ein, wo sind denn eure beiden Raben und so weiter. Also der Mephisto hat immer die Raben zur Begleitung. Das ist eines dieser Bilder. Ich meine, die Raben haben auch überhaupt natürlich auch die Bedeutung, sie können geistige Boten sein, sie können auch beides sein. Es gibt also vielfältige Hindernisse, um also diese Astralwelt in der richtigen Gestalt zu sehen. Ja, ich will Ihnen noch was vorlesen. Eher aus demselben Zitat Rudolf Steiners. Wo man dann nämlich auch sieht, wie gewisse Bilder zustande kommen in den religiösen Überlieferungen, in dem Fall auch ein Bild aus den Büchern Moses, allerdings nicht aus der Genesis, also nicht aus dem ersten Kapitel der Genesis, sondern später dann die Geschichte mit der Arche Noah. Aber lesen wir das einmal. Erscheint dem Schüler eine Gestalt aus früheren Zeiten, also im geistigen Bild, und will er sie sich gleich deuten, so ist das ganz verkehrt. Also wenn ich jetzt sage, oh, das war der und der in der frühen Inkarnation und so, also auf das ist einmal zunächst überhaupt nichts zu geben. Warten muss er können mit der Deutung. Das ist einmal ganz wichtig. Also in der geistigen Welt oder in der geistigen Wahrnehmung braucht man immer sehr, sehr, sehr viel Geduld. Jedes vorschnelle Urteilen darüber, das ist dieses oder jenes, das bedeutet, dieses oder jenes ist absolutes Gift. Da ist der Irrtum programmiert. Es gibt dann irgendeinen Moment, meistens wenn man überhaupt gar nicht damit rechnet, dann weiß man es. Unmittelbar. Da gibt es dann auch keinen Zweifel mehr. Aber in dem Moment, wo man anfängt, warte, ich erlebe Geist, seelisch dieses oder jenes, was könnten das bedeuten? Das hat doch eine Ähnlichkeit mit dem Baby-Onkel. Man schaut da jetzt aus wie, weiß ich nicht, wie ein griechischer Kämpfer. Nein, aber das wird der Baby-Onkel gewesen sein, wenn wir gemeinsam in Griechenland inkarniert waren. Das ist ein Blödsinn. Das ist ein Blödsinn. Wahrscheinlich war es eh die Baby-Tante, ja, aber und irgendwo ganz anders, aber es hat damit also gar nichts zu tun. Also warten können mit der Deutung. Nicht in der Gegenwart soll der Schüler deuten, sondern erst später. Tritt ein solches Bild vor unsere Seele, so zerstiebt es, sobald wir mit unseren Gedanken daran kommen. Ist es aber ein echtes Bild, so wird es später wieder vor uns auftauchen und dann stehen bleiben in seiner wahren Gestalt. Und wir werden wissen, was es zu bedeuten hat. Dann weiß man es nämlich unmittelbar, weil in der geistigen Wahrnehmung ist es eben dann so, also wenn nämlich zum imaginativen Sehen die Inspiration dazu kommt, dann nehmen wir das Wissen über das Gesehene auch wie eine Wahrnehmung aussehen könnte. Also das heißt, wir schauen hin und wissen, was es ist. Da brauchen wir kein Grübeln darüber, kein Zergliedern oder könnte so oder so sein oder was die und die Ähnlichkeit lässt mich vermuten, dieses oder jenes. Sondern so wie wir rot vor Augen sehen, so sehen wir dann also auch vor uns, was es bedeutet. So werden wir wissen, was es zu bedeuten hat. Aber warten müssen wir können, warten und schweigen. So wie wir selbst mit unseren eigenen Gedanken nicht an die Erlebnisse herantreten sollen, so sollen wir noch viel weniger darüber sprechen. Also nicht gleich, du, ich hab das und das erlebt, der Pepe-Onkel war das, das war halt der Grieche, sagt das, wir waren vor Troja gemeinsam. Unsinn, völliger Unsinn. Als etwas Heiliges sollten wir unser ganzes geistiges Leben betrachten und behandeln. Bei all diesen Erlebnissen von Tönen und Farben und so weiter können wir uns sagen, dass sie nicht aus dem Geistigen, sondern aus unserem eigenen Innern kommen, aus unserem eigenen Ich, das durchwogt ist vom Meer der Begierden und Leidenschaften, wie die Arche Noah umwogt war vom Meer. Also im Grunde geht es um unser Ich, das auf diesem großen astralen Meer einmal unseres Astralleibes zunächst einmal schwimmt. Das ist nämlich, da sind die größten Stürme zunächst einmal drin. Und wir müssen in der Überzeugung leben, dass all diese Erlebnisse und Erscheinungen nichts Geistiges sind. Indem wir uns dies ganz klar und unerbittlich sagen, müssen wir gleichsam unser Ich fortgeben. Das Begehren unseres Ich nach Erlebnisinhalten aufgeben, gleichsam fortfliegen lassen, wie aus der Arche Noah die Taube fortgelassen wurde und nicht wiederkam. Also da wird zuerst einmal, das wird nämlich zweimal eine Taube ausgeschickt. Erstes Mal eine Taube, die kommt aber nicht zurück. Das ist jetzt diese. Dann aber kommt später ein anderes, okkultes Erlebnis des Schülers. Wenn wir eingesehen haben, dass nichts, gar nichts Geistiges an jenen Erlebnissen der Töne und Farben ist, wenn wir mit innerer Kraft erkannt haben, dass die geistige Welt ganz leer ist für uns, dann erkennen wir, dass jene Erlebnisse doch eine Bedeutung haben, eine Bedeutung für uns selbst. Es werden die Farben zu Warnern und Beratern. Sie sagen uns das, was wir noch nicht haben, was wir noch zu erringen haben. Aus den Tönen erkennen wir, dass sie wiedergeben leibliche Gelüste. Und wenn die Bilder, die wir ruhig haben wirken lassen, uns ihre Bedeutung sagen, dann wird die Seele bereichert durch solche Erlebnisse. Das ist die zweite Taube, die aufgelassen wurde und die zurückkehrte mit dem Ölzweig, dem Symbol des Friedens. Also, wir müssen, wenn wir also langsam in so ein Erleben des Seelischen hineinkommen, etwa in einer sehr anfänglichen Form auf dem Weg über diese Farbmeditationen, das ist also, wenn man das über längere Zeit macht, ist das ein Weg, zumindest die seelische Realität der Farben einmal zu erleben. Das ist noch nichts Umwerfendes, aber immerhin, man erlebt einmal, tastet sich langsam heran, also was sind die Farben als seelische Realität wirklich, also wie schauen die substanziell sozusagen wirklich in der Seelenwelt aus? Sind wir noch weit dann davon weg, irgendwelche geistigen Wesen wahrzunehmen und so fort. Aber was wir dann als auf erster Stufe erleben, muss uns eben klar sein, die ersten Eindrücke, die wir haben, sind einfach das, was wir in unserem eigenen Astralleib sehen. Das spiegelt sich uns zurück. Also wir sind noch lange nicht draußen am offenen Meer sozusagen der äußeren Seelenwelt, sondern es ist alles nur unser Binnensee des eigenen Astralleibes und da stürmt es und wettert es einmal recht kräftig. Also das Erste ist nicht missdeuten, das was man sieht, sondern einfach einmal abwarten, Und irgendwann wird man wissen, was es ist. Und was man dann entdeckt und was man dann weiß, ist die eigenen Seeleneigenschaften beginnt man zu entdecken. Ebenso wie wenn man also sehr stark plötzlich in Rot getaucht ist, merkt man, na, ein bisschen hapert es noch an der eigenen Liebefähigkeit, wie man das vorher, wie es vorher auch im Zitat Steiners steht. Oder wenn das Violette stärker auftaucht, dann fehlt es mir ein bisschen an hingebender Frömmigkeit. Also an diesem wirklichen innerlichen, mit ganzem Herzen hingegeben sein an die geistige Welt. Jetzt nicht Frömmelei im sozusagen katholischen Sinn, das ist damit nicht gemeint, sondern wirkliche Zuwendung eben aus vollstem Herzen zur geistigen Welt. Nicht aus Eigennutz heraus, aus, ne, ich will aber in den Himmel kommen, also tue ich jetzt fleißig beten oder so. Es ist ja oft unglaublich, also wie viel Egoismen dahinter stecken bei religiösen, na, ich sage mal Gebräuchen wäre falsch gesagt, weil es steckt ja ein richtiger und guter Sinn dahinter, nur es wird oft also vollkommen missbraucht. Und Gott sei Dank, ich meine, das ist fast die positive Seite des Materialismus, dass die Menschen halt so wenig ans Geistige glauben, dass zumindest den Missbrauch nicht mehr machen. Weil sie eh nicht glauben, dass was hilft und gar nicht glauben, dass dann irgendwas nach dem Tod vielleicht geben könnte, mit dem man sich auseinandersetzen müsste.
Gibt es Menschen, die das nicht wissen oder nicht glauben, aber sie machen das trotzdem, just in case?
Ja, gibt's auch natürlich, ja, gibt's auch, so sicherheitshalber. Ja. Aber die machen es dann meistens auch nur mit der halben Inbrunst. Aber am gefährlichsten ist es dort, wo es Menschen gibt, die zwar schon eine sehr starke Empfindung haben, da gibt's was, ich weiß zwar nichts Genaues, aber ich muss für mein Seelenheil sorgen, ich muss für mein Seelenheil, immer nur für mein Seelenheil, in Wahrheit. Und beten also den ganzen Tag Rosenkranz und sonst was. Ich meine, das kann was sehr Gutes sein, es kann aber auch was sehr Egoistisches sein. Es liegt ganz beisammen. Also in so einem Kreis der Betschwestern kann eines wirklich sehr fromm sein und der andere ist völlig egoistisch. Und gerade also, wenn sie es aber mit dem trotzdem, dem bisschen Gespür oder dieser leisen Ahnung fürs seelisch-geistige dahinter ist, ist es sogar noch schlimmer, als wenn ein Materialist sagt, na gut, sicherheitshalber beten wir auch einen Rosenkranz. Dann murmelt dann irgendwie runter und ist aber überhaupt im Herzen nicht dabei. Also gefährlich wird's, wenn man mit dem Herzen einsteigt, aber mit dem egoistischen Herzen sozusagen einsteigt. Da sind diese Dinge dann viel, viel schlimmer noch. Und teilweise werden solche Sachen natürlich auch als Missbrauch, aber auch systematisch geschult. Auch in neujesuitische Schulung zum Beispiel, also so wie es ursprünglich angedacht war, es hat was sehr Egoistisches, vielleicht nicht auf den Einzelnen bezogen, aber auf einen sehr starken Gruppenegoismus bezogen, also das gibt es nicht nur auf den einzelnen Menschen bezogen, sondern auch auf eine gewisse Gruppe bezogen. Und dann kann man schon gewisse Rituale entwickeln, die also genau diese Egoismuskräfte entwickeln, die bestimmtes Seelisches hereinholen, sehr viel anderes aber zurückstoßen. Dadurch aber sehr starke seelische Kraft entwickeln. Wenn also so eine Vereinigung sich bildet und die konsequent alle diese Übungen, diese Meditationen und so weiter machen, kriegt das schon eine ziemliche seelische Kraft, mit der sie dann auch natürlich wirken können auf andere Menschen. Ja, teilweise sicher, und das ist auch ganz falsch, Ich meine, man kann schon aus einer geistigen Gemeinschaft, oder soll sogar aus einer geistigen Gemeinschaft heraus Kräfte entwickeln, aber da muss da wirklich Selbstlosigkeit drinnen walten. Also es darf nicht jetzt zum Beispiel so ein Motiv dahinter stecken, wie irgendwie, nein, wir wollen euch gewinnen für die Anthroposophie oder so, oder... Das ist uninteressant. Die Menschen sollen fürs Geistige was gewinnen. Also man kann, wenn man Dinge in der richtigen Art macht, sicher was dazu beitragen, dass höhere geistige Wesenheiten hereinwirken können. Also das ist ja das Prinzip, also dessen, wo, was nehmen, zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Also dann ist es in der höchsten Form eben ausgesprochen. Aber überall dort, wo eine geistige Gemeinschaft sich bildet, können geistige Wesenheiten hereinwirken. Die Frage ist, werden Seelenimpulse egoistischer Natur entwickelt oder solche altruistischer Natur? Also das heißt, versucht man etwas seelisch abzugrenzen vom Rest der Seelenwelt oder versucht man etwas, der Weg ist nämlich ein ganz umgekehrter, der Weg ist, also es ist ein spannendes Phänomen. Beim richtigen Weg ist es so, dass sich eine Gemeinschaft bildet, wo jeder sein freies Ich darin behält, wo sie aber gemeinsam durch diese vielen Iche ein gemeinsames großes Tor bilden für die geistige Welt. Dadurch kommen geistige Kräfte hinein, geistige Kräfte, die sogar schöpferisch wirken in der Seelenwelt, also das heißt neue seelische Kräfte erzeugen, die es vorher noch gar nicht gab und die ausströmen lassen in die ganze Seelenwelt. Ist das klar irgendwie, das Bild? Also es vereinigen sich ein paar Menschen, aber nicht aus dem, wir wollen Macht entwickeln, wir wollen Kraft entwickeln, mit der wir die anderen beherrschen können, sondern wir schließen uns zusammen, um gemeinsam jeder mit seinem vollbewussten, wachen Ich, mit dem anderen gemeinsam ein großes Tor zu bilden, durch das die geistige Welt herein kann.
Aber wie kann man dann in dieser Gemeinschaft vermeiden, weil die Menschen steckt, dass doch dieses Streben zum Macht.
Ja. Ja, darum dieser Ausspruch Steiners, den er öfter gemacht hat, drei Schritte in der Moral, einen in der Erkenntnis. Und man könnte hinzusetzen, ich weiß nicht, mindestens 9 Schritte in der Moral auf einen Schritt in der geistigen Wirksamkeit, Tätigkeit, weil Erkenntnis ist nur sozusagen was Passiveres. Aber wenn ich anfange, aus dem Geistigen heraus tätig zu werden für die Welt, dann ist die Verantwortung noch größer. Und das ist leider das Problem, dass das in vielen geistigen oder sich geistig nennenden Zirkeln auch bei den Anthroposophen übersehen wird. Dass sie zu wenig an ihren eigenen Schwächen, die wir heute alle einmal haben, arbeiten, sie zuerst zu verbessern, das lieber so schnell wie möglich, naja, geistige Einblicke haben wollen oder zumindest sie einbilden, dass solche haben. Sagen wir es einmal so. Weil das, selbst wenn man was sieht, haben wir ja gerade gehört, das Erste, was man sieht, ist nichts anderes als der eigene Astralleib. Und wenn man das dann noch missdeutet, dann ist es ganz verkehrt. Also es ist, und viel weiter geht also meistens das seelische Erleben eh nicht. Also das imaginative Erleben das bei den meisten. Nämlich, weil zum Glück muss man sagen, der anthroposophische Schulungsweg eh ein sehr langsamer ist. Also man kommt eigentlich nicht sehr schnell und sehr rasch in die wirklich gefährlichen Bereiche hinein, wo man also mit den ganz starken Kräften umgehen muss. Man kommt sehr langsam hinein. Es ist also ein typisches Charakteristikum des anthroposophischen Schulungsweges, dass er an sich ja sehr gemächlicher ist, scheinbar. Aber dafür ist er auch der am sichersten irgendwann in der Inkarnation oder vielleicht in der übernächsten zum Erfolg führt. Es kommt überhaupt nicht darauf an, ob wir jetzt hellsichtig werden oder nicht. Es ist uninteressant. Es kommt darauf an, dass wir geistige, zukunftsweisende geistige Kräfte entwickeln, eben, dass wir alles bewusst durchs Ich hereinholen und irgendwann in der Zukunft werden die Früchte dessen kommen, wenn wir reif sind dazu und vorher soll es nicht sein. Das heißt, wir müssen vorher an unserem ganzen Astralleib namentlich genügend gearbeitet haben, weil sonst wird das zur Katastrophe, wenn wir diese geistigen Kräfte da hereinholen. Und das kann dann also zu sehr starkem Missbrauch führen. Weil namentlich der Ahriman will das ja so gerne. der Ahriman, das haben wir auch das letzte Mal besprochen, der hat eigentlich nicht die Möglichkeit, dieses Tor bis zu diesen höchsten schöpferischen geistigen Kräften zu öffnen, das im Prinzip dem Menschen offen steht. Und darum lauert er ja so auf die Menschen, weil die in ihrem Ich dieses Tor haben. Und er tät nichts lieber haben, als dass er die Menschen an sich heranziehen könnte und ihr Tor benutzen kann, um da schöpferische Kräfte hereinzuholen für seine arimanische Welt, die im Grunde nämlich zum Veröden, zum Absterben prädestiniert ist, weil ja eben einfach dieser Zugang zur Schöpfungsquelle fehlt. Und selber kann der Ahriman nicht heran. Die Menschen können es. Und also Ahriman zum Beispiel ist sehr froh, wenn die Menschen also gewisse geistige Übungen machen, was hereinholen, auf der anderen Seite aber einen ungeheuren Egoismus entwickeln. Das ist die beste Chance, sie herüberzubekommen in seiner Reich. Also gerade diese arimanischen Kräfte verhärten uns auch im absoluten Egoismus, im mitleidlosen Egoismus. Und wir sind heute vielfach schon so weit, also dass die Menschen einfach kein wirkliches Mitgefühl mehr entwickeln für den anderen. Das ist ihm wurscht. Im Grunde. So vielfach da. Teilnahmslosigkeit im Grunde. Also kein wirkliches inneres Mitempfinden. Also da muss man sehr, sehr aufpassen. Aber der erste Schritt ist natürlich ein sehr wichtiger und heilsamer, diese wahre Selbsterkenntnis durchzuführen. Einmal einfach bezüglich dessen, was unseren Astralleib, unsere Astralhülle betrifft. Und wenn wir also zu ersten seelischen, rein seelischen Erlebnissen kommen und daher unseren Astralleib dabei sehen, wenn wir die Geduld haben, das nicht vorschnell als irgendwas äußeres Seelisches zu deuten, sondern einfach einmal warten, bis der Moment da ist, wo wir es einfach wissen, im unmittelbaren Anschauen wissen, unverrückbar wissen, dann kann uns dieses Erlebnis aber sehr wohl zu einem sehr guten Führer werden, zu erkennen, was alles in unserem eigenen Astralleib noch nicht in Ordnung ist. Und wenn man dann einmal der Aufgabe nachgeht, diesen eigenen Acker zu bestellen und umzuarbeiten und da Früchte gedeihen zu lassen, das ist eh schon eine Lebensaufgabe einmal. Und wenn sich die Anthroposophen einmal auf das sehr konzentrieren würden, dann gilt aber für andere geistige Strömungen genauso natürlich, dann würde weniger Unfug passieren. Aber es stimmt, was du sagst, ist natürlich richtig, dass vielfach also eben immer noch sehr starke Egoismen hineingetragen werden. Also dieses Machtbedürfnis, das dann oft ja eh noch in einer Scheinmacht fühlt oder in einem Machtgefühl, sie haben zwar eh keine Macht, aber sie fühlen sich halt geistig überlegen dem Rest der Menschheit und so weiter. Und so geben sie sich halt dann auch der Umwelt gegenüber. Erlebt man ja oft, wenn man so ganz ehrlich hineinblickt in das anthroposophische Gesellschaftsleben. Und sie machen sich dadurch im Grunde größer, als sie in Wahrheit sind. Und sowas funktioniert halt in so einem Grüppchen sehr gut, wo jeder will das und keiner wagt es auch daran zu rütteln, oder wenn, dann fliegt er halt raus. Und so kann man sich gemeinsam einer wunderbaren Illusion hingeben. Hinter dieser Illusion steckt Ahriman, niemand anderes Ahriman. Also hinter Avi-Anthroposophie steckt manchmal, auch wie es in der Praxis läuft, durchaus sehr viel auch Ahriman. Und auf der anderen Seite mit der Eitelkeit dann natürlich der Luziferl auch. Also der darf dann auch nicht fehlen, es sind beide. Also das ist sehr stark und man muss ja bewusst sein, dass jeder geistige Schulungsweg einmal sehr stark die Widersachermächte heranzieht. Auf das lauern sie ja. Nur ein Mensch, der das geistige Tor öffnen will, auf das lauern sie alle beide. Auf das lauert Luzifer auch, weil auch der, er hat zwar einen gewissen Zugang zu den schöpferischen Kräften, aber auch nicht bis in die höchsten Höhen hinauf. Und noch mehr Ahriman, weil der sitzt sozusagen ganz im Verlies unten und ist so ziemlich ganz abgeschnitten von den Schöpferkräften. Also der lauert nur darauf, wo Menschen anfangen, sich geistig zu entwickeln, also das Tor ein bisschen zu öffnen und dabei aber zugleich in ihrem Astralleib, in ihrem Ätherleib auch so gestaltet sind, dass da noch sehr viel Unordnung herrscht und die Widersacher dann ihn dort packen können. Weil dann hoffen sie zumindest, dieses Tor für sich nützen zu können. Also, diese Gefahr ist potenziell immer dort vorhanden, wo Menschen sich beginnen, geistig zu entwickeln. Und in einer Gemeinschaft ist es natürlich, wird es verstärkt, ist auch klar. Und das heißt, es ist immer potenziell auch ein Einfallstor für die Widersachermächte, ganz, ganz verstärkt. Und in Wahrheit, wenn man Meditation, nur eine simple Meditation hat, was macht man, merkt es sofort, wie die Widersacher heranstürmen. Ich meine, an allen Kleinigkeiten merkt man das. Es ist nur, wenn man da fängt an zu jucken an dort und das fällt einem ein und dieses und alles will einem die Meditation stören.
Es gibt diese Gemeinschaften, so wie wir sollten das bewusst machen, aber in Fragen der anthroposophischen Gesellschaft, das weiß ich nicht, kann ich jetzt.
Ich denke nicht, nein. Also in der anthroposophischen Bewegung als solcher. Wie soll ich das sagen, wird das jedenfalls dilettantischer gemacht als bei den Jesuiten, sagen wir mal so, und nicht mit dem Ziel. Es ist also viel spontaner, finden sie da die Egoismen zusammen, sage ich mal. Also es ist einfach ein Ergebnis dessen, dass die Menschen einfach zu wenig, oder manche halt, oder viele, wie auch immer, zu wenig an der Verwandlung und Läuterung des eigenen Astralleibs gearbeitet haben. Dadurch wird dort, wo sie jetzt eine anthroposophische Gemeinschaft bilden, kommt sehr viel von den Widersachermächten auch herein. Aber nicht, weil sie jetzt das planen oder sich bewusst so in den Dienst Arimans stellen wollen, sondern einfach aus ihrer eigenen Unzulänglichkeit heraus. Bei dem, was die Jesuiten betrieben haben, wird das schon gezielter gemacht. Das ist richtig. Dadurch entstand auch natürlich eine ziemliche Macht, die sie hatten. Und teilweise auch heute noch im Untergrund haben. Also da ist das viel konsequenter durchgeführt worden. Das stimmt. Also da ist diesbezüglich sind die Anthroposophen dilettantisch. Und sie haben das auch nicht als Zielsetzung eigentlich. Also sie haben nicht die Zielsetzung der Weltherrschaft weil hinter dem jesuitischen Bestreben steckt es im Grunde schon irgendwie, also eine Weltherrschaft im Namen Christi, aber da steckt er dann natürlich nicht wirklich dahinter, aber im Namen wessen auch immer, aber da geht es schon darum, eigentlich auch wirklich im Grunde wollen sie die äußere Welt beherrschen, zumindest im Hintergrund, das muss ja nicht so äußerlich gleich sichtbar sein, aber sie wollen die Fäden im Hintergrund auf jeden Fall ziehen und sagen, wo es lang geht. Also großen Einfluss haben. Und sie haben großen Einfluss. Heute noch. Sie haben heute noch großen Einfluss im Hintergrund, wo man es auch gar nicht merkt. Also das geht ja nicht darum, jetzt, dass irgendwo die Kirche als Regierung umsitzt. Das geht viel subtiler auch. Also es ist nicht ganz, ganz ohne Bedeutung für unsere Welt heute. Und aber eben wir als Anthroposophen umgekehrt, wir müssen also halt sehr aufpassen, dass wir nicht ohne es zu wollen und ohne es anzustreben Opfer der Widersacher werden. Also wir werden es eben sehr leicht, wenn wir geistige Schulung betreiben, muss einem eben einfach klar sein, wir müssen bei jeder Kleinigkeit, bei jedem kleinen Schatten, der sich zeigt in unserem Astralleib, ungeheuer vorsichtig sein und arbeiten daran, den lieber zuerst wegzupolieren, bevor man nur Gedanken an den Schulungsweg verschwenden. Es ist, wie soll ich sagen, diese ganzen Sachen etwa mit den Klassenstunden, also mit dieser esoterischen Schulung, die es ja immer noch gibt und die sogenannte Hochschularbeit heißt sie auch, also weil sie, das ist die Hochschule für Geisteswissenschaft und Rudolf Steiner kam ja nur mehr dazu, sozusagen die erste Klasse dieser Ausbildung einzurichten. Es waren also 3 Stufen geplant und da konnte also für einen engeren, ausgewählten Kreis von Schülern, also von wo ihm die Steiner selber ausgewählt hat, weil er sie für reif befunden hat, hat er dann also diese vertiefenden esoterischen Übungen gegeben. Es sind also teilweise Vorträge, teilweise Imaginationen, die er schildert, mantrische Sprüche und so weiter. Ist ja, und das ist auch gut so, mittlerweile alles veröffentlicht, also das ist ja lange unter Verschluss gehalten worden oder theoretisch unter Verschluss gehalten worden, weil in Wahrheit ist es eh immer so unter der Hand weitergegeben worden irgendwo. Aber man wollte es also zumindest für sich behalten, wohinter natürlich auch wieder ein gewisser geistiger Egoismus steckt. Aber diese Dinge sind eben wirklich nur geeignet, wenn man sie wirklich durchziehen will, wenn man vorher genügend gearbeitet hat in meinem eigenen Astralleib. Sonst sind die Dinge wirklich gefährlich. Auch nicht wirklich fertig, nein, aber da gibt es also eine Reihe von Vorträgen dazu und das ist also so, dass diese Klassenstunden, sie werden entweder gelesen, also das 1:1 der Wortlaut vorgelesen wird und man das macht, oder es wird frei referiert. Halt, wer für würdig befunden wird, das zu dürfen und so, also kann das, aber ich meine, es ist erstens einmal so, das Glück ist einmal die positive Seite. Die positive Seite ist, dass ich wage zu behaupten, dass viele Anthroposophen einmal überhaupt nicht so weit sind, dass, selbst wenn sie das jetzt anhören und zum 10. Mal anhören, dass das eine besonders starke Wirkung auf sie hat, weil sie gar nicht die Vorbereitung dazu haben, weil sie innerlich gar nicht seelisch genug wirksam sind, sondern sehr im Intellekt versteift sind. Weil man kann natürlich die ganze Anthroposophie von A bis Z herunterratschen und sehr viel darüber wissen und Auskunft geben darüber und sagen, ja, das schreibt Steiner in Wie erlangt man Erkenntnisse auf Seite 45, dort steht es links oben und in der Geheimwissenschaft im Umo ist auf Seite 213 wird es noch vertieft und so weiter. Also es gibt ja so die Erwandlung des Steiner-Lexikons, aber das hat ja noch nichts damit zu tun, dass das, was der Geist der Anthroposophie ist, in ihm wirklich lebt. Also im Gegenteil, also nur, wenn es nur angelerntes Wissen ist, was zweifellos sehr mühsam ist, weil man die Dinge sehr leicht wieder vergisst, das wird jeder merken, also man hört es und sagt, ja, aha, spannend, und das nächste Mal, wie war das? Keine Ahnung mehr, es ist völlig wieder, das ist gut, also, weil man soll es nicht in die Fesseln des Intellekts einfassen, das ist nicht, was man getrost schwarz auf weiß besitzt, kann man getrost nach Hause tragen, das ist nicht so, man muss es immer wieder neu erleben und irgendwann kommt der Moment, wo man zumindest so weit ist, dass man gewisse Dinge aus eigenem Erleben, nein, wie nicht hellsichtig jetzt sieht, aber dass man es weiß, dass man es sagt, ja, genau so ist es. Und dann fällt einem ein, ja, Steiner hat es da eh dort so gesagt. Aber wo man es einfach völlig echt nacherlebt, dann hat man es in einer gewissen Weise. Und dann kann man es auch frei referieren sozusagen, dann dann muss ich nicht mit 500 Zitaten und zusammenstoppeln und Ding, sondern ich habe es im Nacherleben zumindest irgendwo. Und das wäre schon mal ein erstes Ziel, dorthin zu kommen. Also es muss wirklich ein lebendiges Erleben sein, aber nicht ein bloßes Kopfwissen. Das ist in der Anthroposophie völlig sinnlos. Und wenn das sehr stark da ist, und das ist in der anthroposophischen Bewegung sehr stark da, da werden teilweise wirklich nur so die Zitate um die Ohren geschmissen und man wird gleich korrigiert, nein, das war aber nicht genau wichtig, weil Steiner sagt doch so und so. Da hat schon der Steiner zu seinen Lebzeiten immer geschnauft. Und das ist zweifellos Ärger geworden, aber solange diese Versteifung da ist und wieder Punkt Egoismus. Ich weiß das alles. Ich bin ja so toll. Ich bin der Oberanthroposoph, der das alles. Ich habe mir dieses ganze Wissen angeeignet. Das angeeignete Wissen über Anthroposophie ist überhaupt nichts wert. Ich soll viel lesen und die Vorträge studieren und das alles. Aber nicht, um mir das Wissen anzueignen, um es mir gedächtnismäßig einzuprägen, sondern nur als Hilfsmittel, um selber zu einem Erleben zu kommen. Und dann wieder die Rückkopplung sozusagen zu haben, ja, das sagt aber Steiner auch so, das hat was, also als Hilfe, sich zu korrigieren auch und zu vergewissern, ob man auf dem richtigen Weg ist, irgendwie da auf welche Fallen man aufpassen muss, aber nicht, um es als Kopfwissen herumzutragen. Das ist bei Anthroposophie völlig sinnlos. Das ist im Grunde bei Waldorfpädagogik völlig sinnlos. Das ist das Problem, wie bildet man Waldorflehrer aus? Überhaupt, wenn sie kommen aus einer Universitätsausbildung, wo sie gewohnt sind, einen Stoff zu lernen und bei der Prüfung ihn herunterzusagen und dann im Grunde wieder zu vergessen. Aber selbst wenn sie ihn nicht vergessen, also wenn sie ihn vergessen, wäre es eh gut in dem Fall. Aber Waldorfpädagogik kann man nicht wie äußeres Wissen auswendig lernen. Die weiß, ich mache dieses und jenes und in der ersten Klasse mache ich das, in der zweiten das, in der dritten das und dann mache ich einen Monatstisch und der hat so und so auszuschauen und dann mache ich Epochenunterricht und dieses und jenes. Das ist alles uninteressant. Ich muss einfach innerlich, seelisch so lebendig werden, dass ich die Waldorfpädagogik, die ich im Moment brauche, an den Schülern ablese, die vor mir sitzen, die sagen mir's. Und was ich in den Vorträgen und Schriften Steiners lese, soll mir nur ein Hilfsmittel sein, dass ich wahrnehmungsfähig dafür werde. Aber ja nicht, dass ich irgendwas nachbete, weil es irgendwo so gestanden ist oder weil das so waldorfpädagogische Tradition ist. Ich meine, sicher am Anfang ist das ein bisschen eine Stütze und das ist klar, aber wenn es nur Kopfwissen ist, ist es eine Katastrophe. Es ist eine Katastrophe. Ich meine, mittlerweile werden ja an den Universitäten auch solche Kurse angeboten, weil man natürlich auch in den pädagogischen Instituten oder so, natürlich redet man auch über Waldorfpädagogik und über andere Reformpädagogiken und so weiter. Also lernt man irgendwas darüber, klar, und schreibt eine Abhandlung vielleicht darüber und das ist alles sehr gescheit und alles aber für den Papierkorb im Grunde. Das heißt, für die Praxis völlig sinnlos. Völlig sinnlos. Ich meine, es ist so problematisch, wenn da mehr kommt mit einem Zeugnis, ich habe doch da über Waldorfpädagogik was gemacht und man soll das ehrlichen Herzens den jetzt als Waldorfpädagogen anerkennen oder was und sieht, dass er eigentlich alles nur im Kopf hat. Das ist schlimm, ist schwierig. Und das ist aber eben auch bei den Anthroposophen schon zu einem nicht zu geringen Teil auch der Fall, dass sie sehr viel im Kopf haben, aber wenig aus wirklich eigenem Erleben. Dass sie sich das auch gar nicht trauen, irgendwo. Sie trauen sich auch nicht, sich wirklich mit dem eigenen Astralleib auseinanderzusetzen, wirklich mit dem Drachen da mal zu kämpfen. Sie erwähnen zwar sehr viel darüber, bei Michael mit dem Drachen, aber dem eigenen zu begegnen, der da im Astralleib schlummert, und dem man unweigerlich begegnet, wenn sich ein bisschen einmal der Seelenblick öffnet, an dem fehlt es. Also mit diesen Dingen müsste man sich aber wirklich sehr, sehr stark auseinandersetzen und einfach auch akzeptieren, was da alles noch an, naja, nicht so feinen Kräften in unserem eigenen Astralleib drinnen ist. Was halt eine Folge dessen ist, Und da sind wir, schließt sich jetzt der Kreis zum Anfang wieder. Weil damit wir uns auf Erden überhaupt verkörpern können, müssen diese starken Egoismuskräfte wirken. Die ziehen den Astralleib ganz stark zusammen, schaffen diese Trennung vom Rest der Seelenwelt. Und das gibt aber den Kräften, die ganz in unserer Erdennähe sitzen, nämlich den Widersacherkräften, die Möglichkeit, da hineinzukommen. Weil die anderen, die höheren geistigen Hierarchien, die halten sie alle fern davon, die sind weit, weit entfernt im Grunde. Aber die Widersacher, die sitzen da, die bohren da natürlich jetzt sehr gern sich hinein und durchdringen unseren Astralleib. Und mit dem müssen wir halt einmal fertig werden, da einmal hineinschauen in den Bereich. Vorher brauchen wir überhaupt nicht davon reden mit dem Ausblick, wie es in der geistigen Welt ausschaut, im Grunde. Nämlich wirklich aus eigenem Erleben heraus. Und das ist ja letztlich einmal doch das Ziel, irgendwann dorthin zu kommen. Aber da muss man diese Barriere erst einmal überwinden, diese Barriere des eigenen Astralleibs und an dem arbeiten. Ich meine, im Grunde erst dann, wenn man ihn so umgearbeitet hat, dass es, ich möchte sagen, jetzt transparent wird, durchsichtig wird, dann eröffnet sich der Blick auch in die Seelenwelt draußen. Weil so jetzt, wenn ich hineinschaue und habe diese seelischen Erlebnisse, die aber nur der eigene Astralleib sind, dann sehe ich eben deswegen nicht weiter, weil durch diese ganzen Erscheinungen aus dem eigenen Astralleib gar nicht bis nach draußen durchsehe. Wenn ich den eigenen Astralleib läutere, dann wird er sozusagen durchsichtig. Oder zumindest an gewissen Stellen durchsichtig, sodass ich den geistigen Blick hinausrichten kann. So wie unser Auge. Wenn sich das Auge trübt irgendwo, grauer Star oder was sie entwickelt, und trübt, dann beginne das eigene Auge zu sehen und die Welt draußen verdunkelt sich im Grunde. Und so ist es für uns heute im Grunde, ist heute alles schwarz. Wir sehen also nicht hin, überhaupt nicht in die Seelenwelt draußen. Und der erste Schritt ist einmal eben in den eigenen Astralleib hineinzuschauen, ihn zu reinigen aber auch. Also eigentlich beginnen an der Läuterung ist das erste. Das zweite im Zuge dessen in den eigenen Astralleib hineinschauen, lernen, ihn aber nicht in irgendeiner Weise deuten, sondern abwarten, bis es mir etwas über meine eigenen Mängel sagt. Weil alles das, was ich sehe, da in dem Astralleib zunächst, das sind die eigenen Mängel nämlich. Also wie sagt Steiner, die geistige Welt ist vorerst vollständig farblos, lichtlos, tonlos und so weiter. Das gilt sogar für den eigenen Astralleib. Alles, was ich da zunächst sehe, das sind alles die negativen Eigenschaften und die aber im Spiegelbild umgetreten. Also das heißt, das Positive, das sehe ich zunächst einmal gar nicht. Erst wenn ich das alles weggeräumt habe, sprich geläutert habe, dann klärt sich der Blick, dann taucht die seelisch-geistige Realität auf. In dem Sinn werden wir dann das nächste Mal weitersprechen. Danke.